Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 27. Oktober, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Ja, einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, der Podcast findet heute statt, obwohl Sie einen schweren Unfall hatten am vergangenen Wochenende. Sie wollten eigentlich nach Kasan zum BRICS-Gipfel reisen. Sie hätten dort für RT berichtet, und dann kam aber alles anders. Am vergangenen Wochenende, am Sonntag, waren Sie wie so oft mit Ihrem Pferd ausreiten, und als Sie eigentlich schon wieder zu Hause angekommen waren, sind Sie dann vom Pferd gestürzt. Sie haben sich dabei 4 Rippen gebrochen und haben jetzt gesagt, Sie wollen trotzdem heute diesen Podcast machen. Deswegen, vielen Dank, Frau Kneißl, dass es hier heute trotzdem stattfinden kann. Aber bevor wir jetzt uns heute auch ausführlicher mit dem BRICS-Gipfel in Kasan beschäftigen, vielleicht zu Beginn: Wie geht es Ihnen jetzt 5 Tage später? Geht es Ihnen etwas besser? Und wie haben Sie jetzt diese Woche erlebt, Frau Kneißl?
Ich lebe noch, und es gibt das russische Sprichwort, das ich mir zu eigen gemacht habe. Russen geben nicht auf, Russians never surrender, ja, auf Englisch. Und es ist nicht mein Pferd. Vielleicht habe ich eines Tages wieder ein Pferd, aber es ist in der Nähe ein sehr sympathischer Stall, und ich habe 2 Kindern auf den Ponys Reiten beigebracht, und die sind wirklich talentiert. Und ich bin dann im Sommer mit ihnen in diesen Reitstall gefahren, und dort haben sie professionelle Reitstunden genommen, und wir haben jetzt schon die ersten Ausritte gemacht. Das war an sich unser 5. Ausritt. Und wann immer es sich ausgeht, gehen wir am Samstag oder Sonntag reiten. Und ich war zuvor 2 Wochen zwischen St. Petersburg und Veliki Nowgorod und so weiter unterwegs. Da hatten wir kein Wochenende. Also wir alle haben uns gefreut auf diesen Sonntagsausritt. Das Wetter war prachtvoll. Der Ausritt war wunderbar, es war alles sehr ruhig und angenehm, keine ungute Situation. Und wir waren schon im Stall angekommen und beim Absteigen, und mein Pferd scheute plötzlich. Und normalerweise habe ich einen ganz guten Sattelsitz, aber es war vielleicht wir waren schon angekommen, man ist sozusagen vielleicht nicht mehr 100% in der Konzentration, wie wenn man im Feld unterwegs ist. Und ich verlor den Halt und stürzte und fiel auf meine linke Seite. Und ich bin in meinem Leben mehrfach vom Pferd geflogen, und Gott sei Dank hat mir dabei nie was getan. Aber manchmal tut man sich halt etwas, und wir sind dann ins nahegelegene Krankenhaus. Und dort hat man dann beim Computertomographen festgestellt, dass ich 4 gebrochene Rippen habe. Gott sei Dank keine Dislokation, also die Rippen sind noch dort, wo sie hingehören. Aber ich selbst hatte noch nie gebrochene Rippen. Ich weiß nur von anderen, die 1 oder 2 gebrochene Rippen hatten. Und das waren aber alles junge Männer, die sich beim Fußballspielen oder sonst wo die Rippen brachen. Die litten dann wie die Hunde. Und ich bin doch ein Stück weiter im Semester. Und 4 gebrochene Rippen, hat man mir gesagt, das ist eine ganze Menge. Also alles, was man jetzt tun kann, ist ruhig verhalten. Ich musste dann Kasan absagen. Ich war wirklich bis zu dem Zeitpunkt, dass ich im Spital war, noch fest entschlossen, nach Kasan zu fahren. Und habe mir gedacht, na gut, dann sitze ich dort halt irgendwie. Aber das Problem ist, ich kann mich nicht niederbeugen. Ich kann mir keine Socken anziehen. Also das ist das Problem. Das Praktische, glücklicherweise habe ich sehr, sehr nette Unterstützung. Die Frau des Bürgermeisters hat jetzt ein paar Mal schon für mich gekocht. Kochen kann ich auch noch irgendwie, aber ich kann die Tiere nicht füttern. Und Nachbarn und Kinder helfen mir mit den Tieren. Also das alles ist eine große Hilfe. Und daher bin ich froh, dass ich zu Hause bin. Man wollte mich an sich im Spital behalten, aber mich sieht kein Spital. Ich war zu oft im Krankenhaus. Und zu Hause geht's besser. Da habe ich meine Tiere, da habe ich den Garten. Also stehen und gehen geht relativ gut. Ich soll halt die meiste Zeit sitzen. Und das tue ich hier zwischen einem Bergkissen und hoffe, dass ich wieder zu Kräften komme. Aber ich habe mit meinem Büro schon 2 Videokonferenzen gemacht. Ich korrigiere Briefe, schreibe E-Mails, so gut es geht. Und der Knopf funktioniert noch.
Und jetzt machen Sie auch diesen Podcast hier mit Ihnen heute. Ich hatte Ihnen noch zuvor gesagt, Frau Kneißl, wir können auch heute mal ausfallen lassen. Aber Sie hatten mir geschrieben, a Russian never surrender. Ein Russe gibt niemals auf. Bitte, Herr von Witzleben, selbstverständlich machen wir heute unseren Podcast. Frau Kneißl, ich ziehe all meine Hüte vor Ihnen. Ich erinnere mich noch, gerade als Sie jetzt davon berichten, ich hatte auch vor einigen Jahren, vor 5, 6 Jahren während des Studiums einen schweren Fahrradunfall, bei dem ich mir 2 Rippen gebrochen hatte und ich erinnere mich noch an diesen Schmerz. Ich konnte zunächst nicht atmen, der Krankenwagen kam und ich war, also ich hätte 4 oder 5 Tage später keinen Podcast machen können. Ich lag komplett flach, konnte mich nicht bewegen und ich erinnere mich noch an diesen tiefen Schmerz, ich konnte nicht atmen. Also ich ziehe wirklich meinen Hut vor Ihnen, Frau Kneißl, dass Sie da einfach so weitermachen und dass da jetzt bei Ihnen so weitergeht. Sie hatten mir auch gerade schon gesagt, die medizinische Versorgung bei Ihnen, das nächstgelegene Krankenhaus in Kasimov, ist nicht allzu gut. Also fühlen Sie sich da jetzt vielleicht doch nicht so ganz gut aufgehoben? Wären Sie da vielleicht doch jetzt lieber in St. Petersburg oder ist da die Solidarität in Ihrem Dorf vielleicht doch so gut, dass Sie froh sind, im kleinen Dorf zu sein und nicht in der Großstadt, Frau Kneißl?
Ich bin absolut froh, im kleinen Dorf zu sein, weil ich hatte ja das gebrochene Knie am 1.1. und das Hauptproblem damals für mich war, die Hunde, hier mache ich die Haustür auf und die Hunde können in den Garten rauslaufen. Also ein Segen und die Menschen helfen mir unendlich. Also so viel Unterstützung, Nachbarschaftshilfe habe ich in der Großstadt nicht. Und was mache ich jetzt im Krankenhaus? Ich soll sitzen. Und ich habe hier ein wunderbares Sofa, auf dem schlafe ich auch sitzend. Also ich darf mich ja nicht hinlegen, ich kann mich auch gar nicht hinlegen. Schlafe ich im Sitzen. Und es ist ein kleines Provinzkrankenhaus. Ich war erstaunt, dass ein Computertomograph da ist. Aber das Problem ist, das ist kein russisches Problem. Ich würde sagen, das gibt's auch, ist in Österreich nicht unähnlich und vielleicht auch in Deutschland, dass die Arbeitsbedingungen, die Gehaltsschemata, die Karriereaussichten für Mediziner natürlich in den großen Städten besser sind und es bedarf einfach vieler Maßnahmen, um gute Mediziner, engagierte Ärzte, aber nicht nur Ärzte, es braucht ja auch das Pflegepersonal, es braucht die Krankenschwestern, es braucht die Leute, die Krankenbetten schieben. Also das alles ist ja mehr als jetzt der Spitzenmediziner, der vielleicht operiert. Und das alles braucht es, um eben auch im ländlichen Raum eine medizinische Versorgung sicherzustellen. Was wir hier haben, was ich faszinierend finde, und ich habe das da am Montag in der Früh auch gemacht, es gibt sogenannte wirklich ambulante Mammographie-Ultraschallanlagen, das heißt ins letzte Dorf kommt in regelmäßigen Abständen Fachmedizin, und ich habe beispielsweise eine Mammographie-Untersuchung hier gemacht. Am Montag, das war so einige Stunden nach meinem Unfall, bin ich mit der Frau des Bürgermeisters dort ganz langsam hingegangen. Und Grippeimpfungen, alles, also das wird im ländlichen Raum gemacht. Diese Form der medizinischen Versorgung ist da, die gibt es in Österreich nicht im ländlichen Raum. Da müssen Sie ein Auto haben und müssen Sie lange Schlange stehen, bevor Sie Ultraschall oder Computertomograph oder wo auch immer im nächstgrößeren Krankenhaus erreichen. Aber es ist, ich bin ja hier nicht so weit weg. Ja. Ich bin 265 Kilometer von Moskau entfernt, sind zwar 5 Autostunden, aber ich glaube, es gäbe sicherlich Möglichkeiten. Ich rede hier reine Theorie. Ja. Ich kenne mich nicht aus in der Gesundheitsverwaltung in Russland. Nur wichtig ist, dass man, um gutes Personal wo auch immer zu halten, egal in welchem Bereich, das gilt für Lehrer wie für Fachkräfte, beispielsweise jetzt auch im Bergbausektor. Sie müssen gute Arbeitsbedingungen schaffen und sie müssen den Menschen Aussichten geben, Perspektiven, dass sie sich verbessern können. Und ich glaube, dass das Hauptproblem unserer Zeit, ja, ich habe heute in der Früh eine kurze Korrespondenz mit einem Kollegen gehabt, der im Erdölbereich tätig ist, es sind wirklich die Fachkräfte. Und es sind, da sprechen wir jetzt nicht von den Spitzenfachkräften, sondern sie brauchen für jede Form von Arbeitsleistung, sie brauchen den LKW-Fahrer, sie brauchen den Bauarbeiter, der die Ziegel schleppt, und nicht nur den Architekten und den Ingenieur, der den Grundriss macht. Also das Thema unserer Zeit, und davon ist ein Land wie Deutschland ganz besonders betroffen, das ist der Arbeitskräftemangel auf allen Ebenen. Und wenn ich vielleicht aus dem Ganzen eine Lektion ziehen kann, dann ist das Folgende. Ich bin dankbar für alle, die mir hier geholfen haben. Und das ist die Frau des Bürgermeisters, die kocht. Das ist meine Nachbarin, die mir die Tiere versorgt. Das sind die Kinder, die vorbeikommen und mich aufmuntern und mit den Hunden spielen, weil ich mit denen nicht spielen kann. Und die sind sehr verspielt. Die brauchen ihre Spielstunde sozusagen. Ja, wahrscheinlich habe ich trotz allem, ja, ich hatte zu viele Unfälle in meinem Leben und zu viele Krankheiten, aber trotz allem habe ich wahrscheinlich wieder mal Glück gehabt.
Wahrscheinlich haben Sie Glück im Unglück gehabt, und diese Solidarität, die Sie hier beschreiben, das ist wahrscheinlich auch etwas, was wir hier in Deutschland schon längst verloren haben, und wahrscheinlich nur noch bei Ihnen in dieser kleinen russischen Gemeinschaft möglich ist. Und da sieht man dann eben echte Menschlichkeit, gelebte Nächstenliebe, also all die Werte, die wir uns immer hier so auf die Fahne schreiben, die bekommen Sie da vor Ort mit und zu spüren. Ja, Frau Kneißl, trotz dieser widrigen Umstände jetzt heute müssen wir natürlich auch so ein wenig schauen, was jetzt diese Woche geschehen ist, denn es hat wahrscheinlich einer der wichtigsten Events dieses Jahr stattgefunden. In Kasan hat am Dienstag das 16. Gipfeltreffen der BRICS-Staaten begonnen, das bis zum gestrigen Tage, den 24. Oktober bis Donnerstag ging. An diesem dreitägigen Event nahmen Vertreter aus 36 Ländern teil, darunter 22 Staats- und Regierungschefs. Bei der festlichen Eröffnung betonte der russische Präsident Putin, dass die BRICS-Länder die universellen Werte des Friedens, der Gerechtigkeit und der Gleichheit teilen und sich gemeinsam für den Wohlstand und das Wohlergehen unserer Länder und Völker einsetzen. Ja, und der BRICS-Gipfel, der war vor allem bilateralen Gesprächen gewidmet. Wladimir Putin traf sich vor Ort mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dem indischen Premierminister Narendra Modi, dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa. Die Hauptthemen waren die Vertiefung der finanziellen Zusammenarbeit und der weitere Ausbau der Organisation. Mehr als 30 Länder haben bekanntermaßen bereits ihren Wunsch geäußert, an der Organisation mitzuwirken. Und am Mittwoch haben die Teilnehmerstaaten dann die sogenannte Kasan-Erklärung verabschiedet. Diese Kasan-Erklärung ist ein 33-seitiges Dokument, das die Ergebnisse der offiziellen Gespräche des Gipfels festhält. Darunter beispielsweise das Streben nach weiterer Zusammenarbeit im Finanzwesen sowie in den Bereichen Technologie und Rohstoffe, aber auch in Fragen rund um Umwelt oder Sport, Information über neue Mitglieder enthält das Dokument allerdings nicht. Dafür aber, und das ging auch in der westlichen Presse rum, eine Reihe von Formulierungen, mit denen die Politik des Westens ziemlich scharf kritisiert wird. Dokument enthält beispielsweise die Aussage, dass man zutiefst besorgt sei über die zerstörerischen Auswirkungen rechtswidriger, einseitiger Zwangsmaßnahmen einschließlich illegaler Sanktionen auf die Weltwirtschaft. Und ja, einer der wichtigsten Events war auch, dass der indische Premierminister Modi und der chinesische Präsident Xi sich am Mittwoch auf dem BRICS-Gipfel ihr erstes bilaterales Treffen seit fast 5 Jahren abgehalten haben. Die beiden Nachbarn erzielten dabei eine Übereinkunft zu einem seit 2002 umstrittenen Grenzgebiet im Himalaya. Frau Kneißl, wie blicken Sie auf diesen gestern zu Ende gegangenen Gipfel und wie bewerten Sie die Annäherung zwischen Indien und China, Frau Kneißl?
Ja, das war eine der vielen hochinteressanten sozusagen Zwischenschritte, weil die vielen Grenzkonflikte, es geht nicht nur um einen, zwischen Indien und China haben an sich die Region in den letzten Jahren in Atem gehalten. Es gab mehr als jetzt nur Verbalabtausch, es gab Grenzscharmützel, es gab Tote und Verletzte, Soldaten auf beiden Seiten, also immer wieder Vermittlungsversuche und in Kasan war die Möglichkeit, auf Augenhöhe dieses bilaterale Treffen abzuhalten. Ich weiß nicht, in welchem Umfang die russische Diplomatie hier auch manches erleichtert und ermöglicht hat. Ich bin mit dem Wort Vermittler immer etwas vorsichtig, weil so wichtige Akteure wie Russland, China, Indien, die brauchen keine Vermittler, ja. Die brauchen vielleicht so etwas wie einen neutralen Grund, auf dem sie sich treffen können und gewisse technische Vorbereitungen. Aber entscheidend ist, dass man auf Augenhöhe die wesentlichen Knackpunkte anspricht. Und dieses BRICS-Treffen bot offenbar einen solchen Rahmen, womit man sozusagen schon einmal ein solides Ergebnis vorweisen kann. Aber natürlich ging es um noch sehr viel mehr bei diesem 16. BRICS-Treffen. Vielleicht, wenn ich noch einmal für uns alle in Erinnerung rufe, der Begriff BRICS stammt von einem US-Banker von Goldman Sachs aus dem Jahr 2002 und war an sich nichts anderes als eine Zusammenfassung von rohstoffreichen Produzenten, und also Rohstoffproduzenten und Rohstoffkonsumenten. Und es war Anfang der Nullerjahre an sich ein Thema schlechthin in den Investorenkonferenzen. Ich nahm an einigen solcher Tagungen teil, weil ich damals gerade mein Buch veröffentlicht hatte, Energiepoker. Und das war ein Münchner Finanzbuchverlag. Die waren sehr engagiert in diesen Investorentreffen. Und ich hatte da wirklich interessante Gelegenheiten und saß mit Leuten wie Jim Rogers und verschiedensten anderen Rohstoffgurus sozusagen auf dem Podium, was mir einen Einblick in diesen Geschäftsbereich ermöglichte. Und die BRICS-Staaten waren an sich nichts anderes als Investorenziele. Und aus dieser Objektrolle sind sie in eine sehr, sehr wichtige Subjektrolle mittlerweile geschlüpft. Das heißt, sie sind selbst Akteure des Geschehens und nicht jetzt Projektionsflächen von Investoren, wo es um eben Verwertung von Rohstoffen geht. Und auf diesem 16. BRICS-Treffen hat sich gezeigt, in wie vielen Themenbereichen diese Akteure mittlerweile tätig sind. Ich darf hier noch einmal in Erinnerung rufen, apropos Rohstoffe, Rohstoffhandel, es werden aus mir nicht ganz klar nachvollziehbaren Gründen, aber das ist Praxis seit Jahrzehnten, es werden sämtliche Rohstoffe, nicht nur Rohöl und Erdgas, sondern auch Zucker und Orangensaft oder was auch immer, Kupfer werden in US-Dollar gehandelt und notiert, ja. Egal auf welcher Rohstoffbörse in dieser, auf unserem Planeten. Und die ganz klare Ansage von Präsident Putin seit Jahren, ja, es ist ein Thema, mit dem er sich seit wirklich vielen Jahren beschäftigt, ist, warum ist das so, ja? Also könnte ja auch anders sein. Und daher das Ziel eines eigenen BRICS-Währungskorbes, an dem wird gearbeitet. Ich weiß um die vielen Defizite und dass hier vielleicht die Ambitionen höher gesteckt sind als das, was bislang erreicht wurde. Präsident Putin hat in mehreren Statements darauf hingewiesen, lasst uns doch einfach in den Lokalwährungen handeln. Ja, da ist natürlich dann die Frage, wie umgehen mit einem Überschuss beispielsweise an indischen Rupies. Das ist ein Problem, das sich für Russland stellt, weil Indien einfach ein sehr, sehr wesentlicher Rohstoffeinkäufer russischer Produktion geworden ist. Aber das sind in gewisser Weise unter Anführungszeichen Kinderkrankheiten, die sozusagen lösbar sind. Aber Rohstoffe, Rohstoffhandel, neue Rohstoffhandelsplattformen, neue Versicherungen und Rückversicherungen, das sind alles wesentliche Themen, die wir übrigens auch bei uns in unserem Gorki-Institut immer wieder in diversen runden Tischen behandeln und unsere Konklusionen vorlegen, um sozusagen Ideen zu wälzen. Und vielleicht kann die eine oder andere Idee zur nächsten Aktion führen, vor allem im Versicherungssektor. Das nächste, wo man sieht, wie bedeutsam jetzt BRICS geworden ist, das ist auch die Frage, wie geht es weiter in großen internationalen Organisationen? Ich nehme hier die Welthandelsorganisation, WTO, die breiten Raum findet in der Schlussdeklaration von Kasan. Die Welthandelsorganisation ist Ende der 90er Jahre entstanden und sollte all die anderen früheren multilateralen Handelsabkommen ersetzen. De facto ist die WTO seit 2002, sogenannte Doha-Runde, völlig gelähmt. Da ging gar nichts mehr weiter. Und anstelle eines multilateralen Ansatzes blieben wir jetzt im bilateralen Handelsabkommen stecken, wobei die stärkere Seite sich immer wieder durchsetzt. Und wer ist die stärkere? Das sind die USA, das ist die EU. Wenn die EU ein Handelsabkommen beispielsweise jetzt mit einem anderen Staat schließt, kann irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent sein oder Kasachstan oder was auch immer. Also wieder hier den Handel zu multilateralisieren, das ist ein Anliegen der BRICS-Staaten. Und ich würde sagen, es sind mehr Schlagworte, wenn die Rede ist von einem Respekt für die Souveränität des anderen, von gerechtereren und auch von einem anderen Geist, in dem man verhandeln kann. Und Diplomatie ist immer eine Frage des respektvollen Umgangs miteinander und eben nicht des Lektionenerteilens à la Berlin oder Wien oder Brüssel, wo man dann eben den anderen erklärt, wo es lang geht, ja. Und dieser Geist, den spürte man schon, auch wenn ich das jetzt wirklich nur als Zuseherin aus aller Ferne über den Bildschirm mir ansah die letzten Tage. Aber da sieht man schon auch erfahrene Politiker. Also wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass in vielen westlichen Medien vom Treffen der Autokraten die Rede ist. Aber das ist ein völliger Unfug. All diese Personen, die hier auftreten und tätig waren, sind gewählt, ja, im Gegensatz zu sehr vielen europäischen Politikern wie Macron oder Nehammer in Österreich oder wie auch immer, die sind nicht gewählt, ja. Die sind einfach eingerückt, weil es so war. Und was aber einem Erdogan, einem Xi Jinping, einem Präsident Putin und so weiter, würde sagen, von Vorteil gereicht ist, diese Erfahrung und der vertraute Umgang mit anderen Kollegen. Wir haben ja mittlerweile eine Rotation an Ministern, Regierungschefs in vielen westlichen Staaten. Die haben wirklich nur eine sehr, sehr kurzlebige Dauer. Die Regierung, der ich angehörte, war gerade mal 18 Monate im Amt. Und wir sehen diese raschen Wechsel gerade jetzt auch zum Beispiel in Frankreich, in Großbritannien. Also da wechselten die Premierminister einander sehr, sehr rasch ab. Und unter den BRICS-Staaten haben wir erfahrene Kabinettsmitglieder, die mit ihren jeweiligen Kollegen eine gute Vertrauensbasis aufgebaut haben. Also hier herrscht ein anderer Geist und ich würde auch sagen, hier herrscht ein professionelles Miteinander.
Mhm. Ja, und dieses professionelle Miteinander hat sich auch in der Form geäußert, dass sehr rege eben über eine etwaige eigene BRICS-Währung diskutiert worden ist. Frau Kneißl, Sie haben es jetzt eben schon ausgeführt. Das war eigentlich eins der heißesten Themen und viele Analysten und Experten gingen davon aus, dass jetzt auf dem Gipfel in Kasan schon eine eigene Währung ausgerollt und präsentiert wird und dieser womöglich schlimmste Albtraum des Westens und vor allen Dingen der USA ist jedoch ausgeblieben. Die Staats- und Regierungschefs, die beschränkten sich auf eine rege Diskussion zu diesem Thema. Auch in der finalen Erklärung, der Kasan-Erklärung, werden zahlreiche Programme, Plattformen und finanzielle Strukturen genannt, die sich bereits in der Entwicklung befinden. Da geht es natürlich um die neue Entwicklungsbank, über grenzüberschreitende Abwicklungs- und Verwahrungsinfrastrukturen des sogenannten BRICS-Clear-Programmes und auch der brasilianische Präsident Lula, der leider nicht vor Ort sein konnte aufgrund einer Kopfverletzung, hat immerhin online eine Rede gehalten und da hat er nochmal die Wichtigkeit auch betont der Schaffung eines eigenen Währungsraumes der BRICS-Staaten und er hat dabei eben betont in seiner Rede, dass es nicht darum geht, die Währung der Länder zu ersetzen, sondern eben die multipolare Weltordnung auch eben im internationalen Finanzsystem wieder zu spiegeln und er hat, man kann schon fast sagen, ein wenig Druck ausgeübt und gesagt, dies müsse nun zügig vorangetrieben werden. Frau Kneißl, ich hatte es jetzt gerade schon betont, einige hatten gehofft, dass der diesjährige Gipfel so womöglich ein zweites Bretton Woods werden könnte und zeigten sich daher enttäuscht, dass noch keine eigene Währung präsentiert worden ist. Andere wiederum sagten, dass es genau der richtige Weg sei, dies langsam und bedacht anzugehen. Also kommt da womöglich in Bälde dann ein zweites Bretton Woods Abkommen, Frau Kneißl? Und wie beurteilen Sie das, dass jetzt dieses Ausrollen einer eigenen BRICS-Währung wohl doch langsamer angegangen wird?
Also ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass man jetzt im Oktober 2024 bereits sozusagen einen neuen Währungskorb auf die Beine stellen kann, weil eine BRICS-Währung wird nichts anderes sein als eine Mischung von existierenden Währungen, ja. Und die könnten dann notiert werden als die Details sind mir jetzt nicht ganz klar, aber ich habe mit Kollegen an der St. Petersburger Universität über dieses Thema mehrfach gesprochen. Wir hatten auch eine BRICS-Simulation im Mai, die haben wir gemacht mit den Studenten. War ganz interessant und wir spielten damals sozusagen das, was jetzt in Kasan stattfand. Und ich glaube, wir waren nicht ganz von der Realität entfernt, weil natürlich sind hier Akteure mit sehr, sehr unterschiedlichen Zugängen. Und wenn Sie Staaten nehmen wie die Vereinigten Arabischen Emirate, vielleicht auch zukünftig Saudi-Arabien hat nicht mitgewirkt. Saudi-Arabien hat seine Mitgliedschaft in diesem Verbund BRICS noch nicht ratifiziert, hätte theoretisch am 1.1. dieses Jahres auch Mitglied werden sollen. Aber für all diese Staaten spielt natürlich der US-Dollar weiterhin eine große Rolle und auch für die Volksrepublik China. Ja. Also China hat an sich seit der Weltwirtschaftskrise 2008-2009 konsequent US-Dollar-Anleihen verringert. Weil 2008-2009 war eine Zäsur für China. Ich erinnere mich an einen Aufsatz des damaligen chinesischen Zentralbankchefes, der ohne den US-Dollar beim Namen zu nennen, doch davon sprach, die Weltwirtschaft sollte sich nicht in diese risikohafte Abhängigkeit einer Währung begeben, wenn der dahinterstehende Staat so verantwortungslos Volkswirtschaftspolitik betreibt. Also das war ein Aufsatz, der es in sich hat. Ist übrigens immer noch nachzulesen, vielleicht wenn man googelt unter dem Schlagwort chinesische Zentralbank, März 2009 ist dieser Aufsatz erschienen. Ich habe ihn mehrfach in den Unterlagen für meine Seminare verwendet, weil da steht alles drinnen. Und damals wurde für mich klar, dass China abrückt von dieser engen Kooperation, die einige Jahre doch auch die Weltwirtschaft bestimmte. G-America, China, USA, das waren sozusagen fast siamesische Zwillinge, die miteinander zusammenwirkten und das ist gelaufen. Und seit damals hat sich eigentlich China wirtschaftlich in eine gewisse Distanz zu den USA begeben und auch für ein Land wie Indien spielen natürlich die Verbindungen zum Commonwealth, zum Dollar-Handelsraum spielen eine Rolle. Das heißt, jeder dieser BRICS-Akteure muss für sich einen gewissen Drahtseilakt bewerkstelligen zwischen nationalen Interessen, zwischen den Zusagen und Absichten, die man innerhalb des BRICS-Verbundes hat, und den Realitäten. Wie gesagt, hier sind professionellere Akteure in meinen Augen am Werk, als ich das für die EU sehe. Weil wenn wir uns vielleicht auch zurückerinnern, die Einführung des Euro, ursprünglich EQ genannt, Anfang der 90er Jahre, war eine Hauruck-Aktion, die vor allem von Frankreich betrieben wurde, Ende der 90er Jahre, vor dem Hintergrund der deutschen Wiedervereinigung. Also ich habe damals in Frankreich studiert und wir haben diese Dossiers in unseren Seminaren an der ENA wirklich eins zu eins durchgenommen. Und die Einführung des Euro war eine Politaktion. Das war keine unbedingt volkswirtschaftlich in jeder Hinsicht nachvollziehbare Maßnahme das hatte seine Folgen. Also 10 Jahre nach der Euro-Einführung lag der Euro bereits am Boden da nieder und wurde nur durch Vertragsbruch gerettet. Ja, also Deutschland, Frankreich brachen ursprüngliches Vertragsrecht, um sozusagen den Euro irgendwie am Leben zu erhalten. Und ich glaube, ja, ich bin jetzt nicht involviert in irgendwelche Details, aber es ist den BRICS-Akteuren bewusst, dass man nicht die Fehler der Eurozone wiederholen möchte, weil die Eurozone ist jetzt nicht unbedingt ein nachahmenswertes Beispiel und war hochpolitisch von Anfang an. Ja. Also Staaten wie Griechenland, Spanien, Portugal hätten eigentlich nicht aufgrund der volkswirtschaftlichen Parameter, da wurde viel getrickst, teilnehmen sollen. Ich habe damals in Spanien gearbeitet als junge Diplomatin. Und ich kann mich gut erinnern, wie stark die Teilnahme an der Eurozone für den damaligen Regierungschef José María Aznar eine Frage der Ehre war, ja, nicht eine Frage der volkswirtschaftlichen Rechtfertigung, sondern es ging wirklich um Spanien muss dabei sein. Und das ist jetzt nur ein Mini-Beispiel unter vielen anderen. Also BRICS-Währung, ich habe damit nicht gerechnet. Ich weiß, dass so mancher Kommentator hohe Ambitionen schwang in seinen Aufsätzen. Aber wichtig ist doch, dass man am Boden der Realität bleibt. Und ich darf hier nochmals auf Präsident Putin zurückkommen, der gesagt hat, lasst uns bitte in lokalen Währungen handeln. Und ich glaube, das ist an sich der pragmatische und, wenn ich so sagen darf, vielleicht auch einzig souveräne Zugang, weil letztendlich müsste jede Währung zählen. Es zählt die Währung Vietnams genauso wie die Währung Chinas oder Indiens und so viel zur BRICS-Währung. Ich glaube, ein anderer Punkt, den ich noch ganz interessant fand in der Schlusserklärung, war, wie umgehen mit Erweiterung, weil manche meinen, BRICS könnte langfristig andere wichtige internationale Organisationen ablösen. Es wurde klar festgehalten, dass angesichts der hohen Nachfrage, also wir sprechen, glaube ich, von bis zu 35 Staaten, die auch zu BRICS gehören wollen, dass man hier vielleicht nicht unbedingt von BRICS-Mitgliedern sprechen wird, sondern von BRICS-Partnern. Das heißt, wir haben die 5 Gründungsmitglieder. Wir haben jetzt einen erweiterten Kreis seit Jahresbeginn mit Staaten wie Ägypten, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, Äthiopien und einige andere. Aber die Türkei beispielsweise auch ganz formal bereits gesagt hat, wir wollen mit dabei sein. Wie sich dann dieser Status der Türkei genau verhalten wird, wer am Tisch sitzen wird, das war ja auch interessant von den Bildern her. Sie bekommen 9, 12, 14 Delegationen bekommen sie an einen großen runden Tisch, aber bei 35 wird schon schwieriger. Und ich habe das immer wieder in meinen Vorträgen zu BRICS darauf hingewiesen. Man sollte nicht den Fehler der EU wiederholen, wo wir 27 an einem Tisch haben, die einander weder zuhören noch in irgendeiner Weise in die Entscheidungsfindung wirklich alle miteinander eingebunden sind. Das sind Berlin, Paris, manchmal Rom, die sagen, wo es lang geht. Und das schafft natürlich auch keine gute Atmosphäre in der Entscheidungsfindung innerhalb der EU. Das heißt, all diese Fehler sollte man vermeiden. Und ich glaube, angesichts der hohen Professionalität und der Amtserfahrung, die viele einbringen, wird man hier behutsamer und vielleicht auch, ich nehme jetzt mal das nette Wort, innovativer vorgehen. Ich habe jetzt selbst keine Idee ad hoc, was man anders machen könnte, aber man sollte nicht die Fehler begehen, weder in der Währungsfrage noch in der Mitgliederfrage, die beispielsweise ein Staatenbund wie die EU gemacht haben.
Mhm. Ja, und das ist gut, dass Sie nochmal daran erinnern, dass der Euro damals 2011, 2012 nur über einen Vertragsbruch gerettet werden konnte. Zur damaligen Zeit sind ja auch die sogenannten rechtspopulistischen Parteien entstanden. Die waren eine direkte Folge dieser alternativlosen Euro-Rettungspolitik. Ich erinnere mich noch damals an die Gründung der AfD, 2011, 2012 war es, meine ich, die ja genau auf diesen Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, nein, es muss eine Alternative zu diesem Währungssystem geben. Damals war eben dann die große Diskussion, ob man jetzt in Deutschland womöglich wieder die Mark einführen soll oder ob es einen Nord- und einen Südeuro geben soll, da die Nordstaaten bekanntermaßen ja wesentlich besser bis heute dastehen im Umgang mit dem Euro. Deutschland wurde beispielsweise in Griechenland wieder mit Hitler verglichen aufgrund seines restriktiven Vorgehens. Also das hat wahrscheinlich zu einer viel tieferen Spaltung geführt, als dass es eine Vereinigungsprojekt gewesen ist, was es ja zu Beginn eigentlich sein sollte. Und ich denke, das ist ein guter Hinweis von Ihnen, Frau Kneißl. Da sollten die BRICS-Staaten nicht den gleichen Fehler machen und da überhastet ein eigenes Währungssystem ausrollen, das womöglich am Ende aufgrund ähnlicher Faktoren scheitert, wie es jetzt beim Euro der Fall gewesen ist. Ja, Frau Kneisel, ich möchte mit Ihnen aber auch noch auf ein weiteres spannendes Event zu sprechen kommen, denn vor Ort in Kasan war auch der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zugegen. Er ist am Mittwoch in Kasan eingetroffen und hat sich auch dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen, den er jetzt das erste Mal seit April 2022 zu einem bilateralen Gespräch getroffen hat. Und ja, bis zuletzt hatte die Ukraine versucht, seine Reise nach Russland zu verhindern. Bei Twitter schrieb das ukrainische Außenministerium, der UN-Generalsekretär hat die Einladung der Ukraine zum ersten Weltfriedensgipfel in der Schweiz abgelehnt. Er hat jedoch die Einladung des Kriegsverbrechers Putin nach Kasan angenommen. Also da war man in Kiew scheinbar not amused über seinen Besuch. Ja, Guterres sprach dann am Donnerstag, dem Abschlusstag des Gipfels, und forderte bei seiner Rede neben Frieden in der Ukraine auch, sprach er sich für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen und im Libanon aus. Ja, Frau Kneisel, wie haben Sie denn den Besuch des UN-Generalsekretärs verfolgt und worüber vermuten Sie, hat er auch mit Wladimir Putin gesprochen?
Lassen Sie mich hier ganz persönlich festhalten. Antonio Guterres wird mir zunehmend sympathischer. Wir hatten, sagen wir mal, zwischen uns beiden nicht unbedingt das allerbeste Verhältnis. Das war jetzt weniger von mir, sondern ich glaube mehr von seiner Seite. Ich habe mit ihm einen Tag verbracht, als er für UNO-Tagungen in Wien war, habe ihn begleitet und vielleicht hielt er mich für die böse Rechte, als die ich medial platziert wurde. Aber Guterres ist an sich geht hier mit sehr viel Rückgrat vor, sowohl gegenüber Israel als auch eben in dieser Frage. Und er ist mittlerweile persona non grata in Israel, so wie ich. Das war ich schon als Ministerin. Und er hat an diesem BRICS-Gipfel teilgenommen, weil ihm sehr wohl bewusst ist, dass hier Weltpolitik gemacht wird. Also am Birkenstock, am Vierwaldstätter See in der Schweiz wurde nicht Weltpolitik gemacht. Ja, das war ein PR-Spektakel. Aber in Zentralrussland, jetzt hier bei diesem BRICS-Gipfel, da werden die Räder neu gedreht. Und das weiß ein Guterres. Und als Vertreter der wichtigsten Organisation, der wichtigsten internationalen Organisation, die wirklich so etwas wie eine Universalität hat, mit ihren 193 Mitgliedern, würde ich sagen, war seine Mitwirkung entscheidend, um sozusagen auch für den letzten Heretiker in der EU oder in den USA klarzumachen, hier findet etwas Wichtiges statt. Weil der UNO-Generalsekretär hat genug anderes zu tun und es war ihm aber bewusst, dass es wichtig ist, hier mitzuwirken. Und daher dieser Zornausbruch aus Kiew, ja, das zeigt nur wieder, wie kindisch, unreif und wie sie einfach sind, ja, die Machthaber in Kiew und ihre Freunde in Berlin und Brüssel und so weiter. Das sind ja alles nicht erwachsene Leute, ob Frau von der Leyen oder Herr Olaf Scholz, auch wenn sie in ihren Mit-60ern sind, aber es fehlt ihnen die innere Reife, um wichtig von unwichtig zu unterscheiden und um auch ihren eigenen Entscheidungen im Sinne einer echten Verantwortungsethik bewusst alle Konsequenzen verstehen zu können. Und das tun sie nicht. Sie verstehen die Konsequenzen ihrer Handlungen nicht. Und daher bezeichne ich sie als unreif und unbefugt. Die Tatsache, dass eben Guterres hier mitwirkte, ist ein besonderes Merkmal dieses Treffens auch, weil Guterres reist jetzt nicht unbedingt zu Versammlungen aller Art an. Und er wurde ja auch, wenn das stimmt, ich habe das nur auf einem Telegram-Kanal gelesen, auf diese berühmt-berüchtigte Hitlist gesetzt, auf der auch andere Personen sind. Ich glaube, mein Name befindet sich auch dort. Es sind russische Journalisten und so weiter dort, von denen bereits einige von ukrainischen Terroristen hingerichtet wurden. Also das ist der Stand der Dinge. Und interessant ist ja auch in der Wahrnehmung, ich habe das in einem Post gestern noch geschrieben, die deutsche Presse also agiert wirklich erratisch. In der österreichischen Presse liest man nichts, weil die Österreicher interessieren sich nicht wirklich für Dinge, die außerhalb ihrer Grenzen geschehen. NZZ hat grauenhafte, dumme Berichte verfasst. Und in den US-Medien und in US-Nachrichtenagenturen, da sieht man eigentlich schon eine seriösere Bestandsaufnahme. Also die ist um einiges mehr an Fakten orientiert. Da werden Zahlen und Daten genannt. Und da setzt man sich mit BRICS auseinander. Das alles gilt für die EU nicht. Und ich darf mich hier nochmals wiederholen. Ich hatte zu Beginn meines Ministeramts den politischen Direktor des Außenministeriums gebeten, um unsere Positionspapiere bzw. EU-Dokumente zur BRICS und Shanghai Cooperation Organization. Und ich erhielt nur Schweigen, weil niemand wusste wirklich, worum es sich handelte. Und ich hatte in den 10 Jahren vor meinem Ministeramt Themen wie BRICS und Shanghai Cooperation Organization regelmäßig unterrichtet. Und ich war dann doch sehr erstaunt festzustellen, dass das nie Tagesordnungspunkt auf einem der EU-Außenministergipfel war. Und das zeigt nur, wie eurozentrisch und ich würde auch sagen, wie provinziell und froschteichmäßig die EU funktioniert. Ja? Man quakt an seinem eigenen kleinen versumpften Teich und bemerkt nicht, dass die anderen, dass da noch andere größere Seen sind, weil man einfach sich nicht mal dafür interessiert. Ja? Keiner dieser Frösche würde so weit hüpfen, um nachzusehen, was sich vielleicht andernorts abspielt. Also daher, ich sage das jetzt hier mal ganz drastisch, aber die EU spielt keine Rolle mehr.
Ja, die EU spielt keine Rolle mehr. Das wissen die Zuhörer unseres Podcasts schon mindestens seit Februar 2022, seit Ausbruch des Krieges. Und kurz danach haben wir ja auch angefangen, unseren Podcast hier aufzuzeichnen. Und der russische Präsident Putin hat auch nochmal ausgeführt, wie sich das ganz konkret, dieser Niedergang des Westens in Zahlen widerspiegelt. Er hat nämlich ausgeführt, dass der Anteil der BRICS-Länder an der Weltwirtschaft jetzt Ende 2024 in Kaufkraftparität gerechnet bei 36,7% liegt, was den Anteil der G7-Länder in Höhe von 30% deutlichst, also allerdeutlichst übersteigt. Also auch nach Zahlen, die ja für uns im Westen immer so wichtig sind, sind die BRICS-Staaten einfach gerade ein wesentlicher Faktor im Weltgefüge, in der Weltpolitik geworden. Das ist nicht mehr zu übersehen. Und Frau Kneißl, Sie hatten es jetzt eben schon ausgeführt, die Teilnahme von Antonio Guterres hat ja bei uns in westlichen Gazetten ja schon fast Abscheu herbeigerufen. Also was da zum Teil an Artikeln in zumindest deutschsprachigen Medien zu finden war, sei es bei der NZZ, der Welt, im Spiegel, in der Zeit etc., war frei von Fakten und nur voll mit Emotionalisierung und Moralisierung nach dem Motto, wie kann es nur der UN-Generalsekretär wagen, nach Russland zu reisen und mit dem Kreml-Diktator zu sprechen. So in etwa das Narrativ. Natürlich gab es auch den ein oder anderen etwas differenzierten Bericht dazu. Und ja, Herr Guterres ging es ja in seiner Rede auch um einen Waffenstillstand in Nahost. Und generell ist die Lage in Nahost weiterhin sehr angespannt, und sie war auch ein wichtiges Thema dieses Treffens, dieses Gipfeltreffens in Kasan. Das iranische Staatsoberhaupt, der neu gewählte Präsident, forderte die BRICS-Länder auf, alle Möglichkeiten zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Rechte der Palästinenser respektiert werden. Und neben Putin, der auch sich nochmal ganz ausführlich in seiner Rede auch zu Nahost geäußert hatte und so einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hat, sprach auch der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, von einem Ende des Gaza-Krieges und drängte auf einen humanitären Zugang. Diese Forderung richtete er an Antonio Guterres, der ja bekanntermaßen auch vor Ort war. Israel müsse zudem innerhalb eines Jahres zum Rückzug aus den Palästinensergebieten und aus Ost-Jerusalem gezwungen und andernfalls sanktioniert werden, so der Palästinenser-Präsident. Und er hoffe dabei auf die Unterstützung der BRICS-Staaten. Frau Kneißl, also Mahmoud Abbas, einer der wenigen Stimmen, die tatsächlich noch am Leben sind, die von Israel bisher noch nicht ermordet worden sind, war vor Ort eingeladen, um auch die Interessen von Palästina wieder zu spiegeln. Frau Kneißl, wie sehen Sie denn die Positionierung der BRICS-Staaten zum Nahost-Konflikt? Teilen Sie da diese Hoffnung von Mahmoud Abbas, dass Sie womöglich da zu einem entscheidenden Faktor werden könnten, was einen möglichen Waffenstillstand oder ein womögliches baldiges Ende dieses grausamen Krieges zur Folge haben könnte?
In der Schlusserklärung nimmt der Aufruf nach einem Waffenstillstand und nach einer Schaffung Staates Palästina ganz besonderen Raum ein. Und wir kennen die Besatzungspolitik Israels, die in den letzten 10 Jahren sich nochmals dahingehend verschärft hat, dass man also wirklich alles verändert hat Tatsachen an Bevölkerungsvertreibung und Enteignungen, so dass man eben versucht, dass es nicht zu einem souveränen Palästina kommen kann in den besetzten Gebieten. Aber wir haben eine ganze Reihe von EU-Staaten, dazu gehört auch Österreich, würde ich sagen, die nicht mehr wirklich die Schaffung eines Palästinenstaates in dem Umfang unterstützen, wie das an sich ursprünglich Praxis war. Ja, es ist also maximal Lippenbekenntnis, aber eine wirkliche politische Beförderung dieses Themas existiert nicht. Ganz im Gegenteil, eine Unterstützung Israels ohne Wenn und Aber, quer durch alle Parteien. Die Aufforderung nach der Schaffung eines Palästina und einer Mitwirkung eines souveränen Palästina im BRICS-Verbund nimmt breiten Raum ein. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, das ist jetzt nur so eine Ad-hoc-Überlegung, dass mit der Ausnahme Russlands eigentlich alle BRICS-Partner, vielleicht auch wenn wir jetzt die Türkei da auch ausnehmen, aber sie hatten alle eine koloniale Erfahrung, ja. Nicht Russland, nicht die Türkei, aber Brasilien, Indien, Unabhängigkeitskampf war ein besonders blutiger gegen Großbritannien. Südafrika wurde erst in gewisser Weise mit dem Ende der Apartheid 1992 unabhängig ein souveräner Staat. Und die Liste ist lang. Das heißt, die israelische Besatzung wird vom Völkerrecht her als eine Form eines anhaltenden Kolonialismus wahrgenommen. Und das, glaube ich, verbindet auch diese Staaten. Daher ist hier eine gewisse Solidarität ist etwas abgedroschen. Ich würde sagen, es ist man steht hier im gewissen Gleichklang. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass Mahmoud Abbas einer der letzten ist, der vielleicht noch lebt. Er wurde schon zigmal abgeschrieben, aber es trifft auf ihn. Wunderbar, das alte Sprichwort zu, Totgesagte leben länger. Ja. Also er ist ein höheres Semester und er hat viel überlebt. Aber es gibt ihn noch. Er spricht für die PLO und für dieses Palästina, das in Ramallah als völlig zusammengekürzte Autonomiebehörde mehr auf dem Papier als in Realität existiert. Und Präsident Putin hat auf die Frage, ja, wie soll es jetzt weitergehen in der Ost, nur eine ganz klare, knappe Antwort gegeben. Er hat gesagt, es muss ein Staat Palästina geschaffen werden. Und das ist es. Ne? Also da brauchen wir keine langen weiteren Erklärungen. Und Israel muss endlich mal seine Grenzen klar festlegen, ja, mit einer neuen Sicherheitsbufferzone im Südlibanon und so weiter, wird das nichts. Palästina hat einen breiten Raum eingenommen. Interessant, die Ukraine-Problematik nicht wirklich, weil die Ukraine-Problematik, wie es Dmitri Peskov auch gesagt hat, ist wichtig für Russland, keine Frage, aber ist nicht so richtig, ist nicht wirklich wichtig für Brasilien oder andere, ja. Das musste ja ein Olaf Scholz auch schon feststellen, der etwas verdutzt war vor 2 Jahren, als also die Brasilianer oder die Südafrikaner oder andere, Frau Baerbock und Herrn Scholz gesagt haben, eure Sanktionen interessieren uns nicht, ja. Die Ukraine-Problematik ist sozusagen ein Erste-Welt-Problem, das müssen die Europäer für sich lösen. Zu den Sanktionen vielleicht auch noch ein Wort. Interessant, in der Erklärung ist von diesen illegalen Sanktionen die Rede. Und sie sind illegal, weil das Instrument der Sanktion wurde 1945 geschaffen in der Satzung der Vereinten Nationen. Aber dafür gibt es nur ein Organ, das diese Sanktionen normieren kann, und das ist der UNO-Sicherheitsrat. Und UNO-Sicherheitsratssanktionen haben eine unmittelbare Rechtswirkung für alle UNO-Mitglieder. Das heißt, beispielsweise die Iran-Sanktionen, die 2008 geschaffen wurden, die wirkten für alle. Und der Iran wurde ja damals auch aus dem SWIFT geworfen, aber über eine UNO-Sicherheitsratssanktion. Die Sanktionen des Jahres 2022 oder EU und USA betreffend 2014 gegenüber Russland, die ja nicht so weit griffen, und genug US-Unternehmen sind übrigens weiterhin in Russland tätig, wir haben das schon ein paar Mal besprochen. Vielleicht hier ganz kurz als amüsante Randnotiz. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Kentucky Fried Chicken hier in Russland. Ich habe so ein Lokal früher noch nie besucht, aber wir hatten Hunger und kauften dort Pommes frites. KFC, Burger King, Ranger, you name it, you have it. Ja, also die sind weiterhin alle hier tätig und machen munter Geschäfte. Aber diese illegalen Sanktionen sind ein Dorn im Auge, weil sie haben nicht nur die Weltwirtschaft behindert, ja, sondern sie machen vor allem, und ich glaube, das ist das noch viel größere Problem, sie machen sämtliche Geschäftsbereiche intransparenter. Das fängt beim Software-Update an. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel keinen Zugang mehr zu einem Software-Update haben, egal für welchen Bereich. Ja? Nicht nur jetzt für Word oder sonst etwas, sondern Sie haben Maschinen gekauft, Sie können Ihre Software nicht updaten, dann geht es in Richtung Pirateriekopien oder was auch immer, ja, oder es geht in Richtung einer innovativen Neuschaffung. Dafür bleibt manchen nicht die Zeit, aber die Dinge wurden intransparenter und es wurde vieles in einen Grauraum verdrängt, weil sich einfach gewisse Leute in Brüssel und in Washington einbilden, sie müssen jetzt Russland da und dort sanktionieren. Und funktioniert haben die Sanktionen nicht, aber sie haben viele Wirtschaftsbereiche verzerrt und in einen Grauraum abgedrängt.
Ja, im Gegenteil. Sie haben uns, Deutschland, in die größte Wirtschaftskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges manövriert. Sie haben uns hier in ja eine Energiekrise hineingeschlittert. Also von daher haben sie einen Bumerang-Effekt gehabt auf nicht nur die deutsche, sondern die ganze EU-Wirtschaft, die ja bekanntermaßen sich auf dem absteigenden Ast befindet. Nur nochmal zum Hinweis, wir sind in Deutschland auch in diesem Quartal, es kamen jetzt gerade die neuen Zahlen wieder heraus, erneut mit einem negativen Wirtschaftswachstum von minus 0,2% konfrontiert. Also muss man nach, ich glaube, über 14 Sanktionspaketen, oder sind es 15, ich glaube 14 Sanktionspaketen resümierend feststellen, Sie sind nicht nur völkerrechtswidrig, wie Sie gerade richtig ausgeführt haben, sondern Sie haben auch keines der erwünschten Ziele auch nur ansatzweise erreicht. Im Gegenteil, Sie haben wahrscheinlich eher noch zu einer Vertiefung dieser Allianz des globalen Südens, die man jetzt auch gerade hier im BRICS-Gipfel diese Woche gesehen hat, geführt. Ja, Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung von Ihnen bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, dass Sie hier trotz dieser widrigen gesundheitlichen Umstände hier mit mir diesen Podcast aufgezeichnet haben. A Russian never surrender. Ich glaube, das ist ein gutes Motto auch für unseren Podcast. Ich denke auch, wenn hier in Deutschland langsam, aber sicher die Lichter ausgehen, wir werden uns weiterhin jeden Freitag oder Samstag treffen. Das kann ich unseren Zuschauern versichern. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass Sie schnell wieder auf die Beine kommen und freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche wieder treffen, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, und ich möchte mich auch bedanken bei all den wirklich sehr sympathischen Kommentaren von Menschen, die das kurz mitbekamen, dass ich eben den Sturz hatte und nicht in Kasan waren. Wirklich sehr, sehr sympathische Rückmeldungen. Vielen Dank für alle guten Wünsche. Ich hoffe einfach, dass die Schmerzen weniger werden, und ich bin froh, dass mir jetzt die Luft geblieben ist. Am Anfang, die ersten Minuten, war ich noch nicht so gut bei Luft, aber ich glaube, ich sollte mehr sprechen, dann kommt wieder die Luft in den Rippenraum, und ich hoffe, dass nicht zu viel Wasser in die Lunge eindringt. Ich hatte etwas Wasser, das wurde schon rausgezogen. Also, dass wir weiterhin den Podcast machen können und Sie nicht mich damit im Jenseits verbinden müssen, damit wir uns über den Zustand des Diesseits unterhalten.
aber selbst das würden wir wahrscheinlich noch irgendwie hinbekommen über eine telepathische Verbindung. Wer weiß, mit Kräften der KI oder der wie auch immer. Frau Kneißl, vielen Dank. Ihnen alles Gute und auch an euch, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei diesem Spezialpodcast in jeglicher Hinsicht. Ich denke, heute haben wir wirklich...
Ein Wort noch, und ich sage das ganz im Herzen. Ich habe unendliche Respekt, Bewunderung für die mentale und physische Kraft, die Präsident Putin und viele seiner Kollegen an den Tag legen. Ja, also die waren 4 Tage im Dauereinsatz, und nicht nur diese 4 Tage, ja, sondern die sind auch sonst viel auf Achse. Und hier diese Konzentrationsfähigkeit zu haben, in einer Pressekonferenz dumme Fragen zu beantworten, die von BBC kommen. Ich habe die Geduld dafür nicht, wie Sie wissen. Ich bin da eher ungeduldig. Aber ich bewundere Präsident Putin. Ich habe große Bewunderung für Sergei Lavrov, Dmitri Peskov, Ushakov und wie sie alle heißen, die hier dieses engere Team bilden rund um den Präsidenten, und die wirklich mit unendlich viel Geduld und viel körperlicher Kraft derartige Extremsituationen meistern.
Mhm. Ja, und auch das, dem kann ich mich nur anschließen. Großen Respekt an alle, die diesen wunderbaren Gipfel da in Kasan organisiert und auf die Beine gestellt haben. Ja, und jetzt nochmal vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und dann bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.